Herzlich willkommen beim Podcast des Österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Wir wollen heute über den Alltag in der mobilen Pferdepraxis sprechen und da einige Einblicke bekommen. Dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Rainer Lorenz. Er ist seit vielen Jahren in der mobilen Pferdepraxis tätig, und zwar in Inzing im schönen Tirol. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einführung. Ja.
Sie haben sich ja auf Pferde spezialisiert, und zwar nicht nur als Tierarzt, sondern Sie waren auch vorher schon einige Jahre im Reitsport sehr aktiv tätig. Hat das dann zu der Entscheidung beigetragen, als Tierarzt auch wirklich nur mit Pferden arbeiten zu wollen?
Ja, das ist schon die Grundlage. Ich meine, aus meiner Familie heraus ist es vielleicht offensichtlich, dass ich in einen medizinischen Beruf gehe. Mein Vater war Tierarzt und Mutter Humanmedizinerin.
Na gut, das bietet sich dann an, ja.
Bietet sich an, aber in der Tat ist tatsächlich so gewesen, dass wir über den späteren Reitsport dann eigentlich wirklich die Entscheidung gefallen ist, dass ich da Pferdetierarzt werde, weil eigentlich haben mich die Jobs meiner Eltern gar nicht so wahnsinnig gereizt als Kind und Jugendlicher, aber bin dann schon in frühen Jahren in den Reitsport gekommen über Bekannte und da hineingewachsen, und dann wollte ich da was machen. Und dann hat sich es natürlich so ergeben.
Das heißt, Sie waren vom Reitsport her im Springsport unterwegs.
Ja, bin schon als Kind quasi da in einen Reitverein, wie es heutzutage schon gar nicht mehr gibt, Reitverein mit Reitschule, so klassisch. Und da hineingewachsen, und dann hat man mal das Virus, und dann ist so.
Das heißt, was finden Sie an der Pferdemedizin jetzt besonders spannend und reizvoll? Sie kennen es ja auch von der anderen Seite aus dem Sport. Sie kennen es auch als Pferdebesitzer. Was reizt Sie an der Tätigkeit besonders?
Ja gut, das ist ja auch nicht überall dieselbe Geschichte, aber in meiner mobilen Fahrpraxis-Situation reizt mich natürlich schon irgendwie dieses... Diese Abwechslung, die man hat. Wir machen ja wirklich alles von Gyn über Orthopädie natürlich bis hin zu Endoskopien und Kastrationen und gewürzt mit einigen Notfällen immer und so. Also es ist kein Tag wie der andere. Es ist auch keine Jahreszeit wie die andere in der Arbeit. Ja. Und das ist etwas, was mich besonders eigentlich reizt.
Würden Sie sagen, eben, weil das, ich gehe gleich mal drauf ein, ich finde das ganz spannend mit den jahreszeitlich unterschiedlichen Fällen, weil ich kenne das aus der Kleintierpraxis, wo eben dann im Frühjahr, Sommer es jetzt wieder anfängt mit den verschiedenen eher sozusagen Wunden und Grannen, die in irgendwelchen Ohren stecken. Wir sehen das auch hier so ein bisschen. Wie ist das denn bei den Pferden so?
Naja, da ist natürlich das Frühjahr geprägt durch die Gynäkologie, weil ja die Fohlensaison natürlich einfach von, sagen wir mal, Februar bis Juli oder so reicht, wo sowohl die Fohlen kommen, als wie auch neue erschaffen werden sollen, möglichst. Das ist natürlich da eine rein jahreszeitliche Geschichte. Im Hochsommer meistens eher ruhiger. Man hat dann natürlich, wir machen auch Turnierdienste und so weiter, da ist die Sache vielleicht ein bisschen mehr im Fokus. Herbst ist dann meistens, ja, Fellwechselzeit, ist immer da geprägt durch alle möglichen Leiden, Infektionen, Koliken. Bei uns, Tirol ist ja ganz, wir sind ja durch unser spezielles Wetter mit den Föhnlagen, die wir in Innsbruck, gerade im Raum Innsbruck haben, immer ziemlich leider kolikintensiv. Man liest dann wieder eine Studie aus Berlin, wo drin steht, das Wetter hat keinen Einfluss auf Kolikhäufigkeit, aber da kann man nur lachen dann drüber. Also das ist einfach nicht so. Und gerade mit diesen Luftdruckschwankungen und Dingen, was wir gern haben,
ja,
da ist es uns schon ordentlich rein, gerade im Herbst. Und im Winter ist halt dann Zeit für viel Routine, Zähne.
Ja, und ich habe wirklich mal eine Kollegin aus Deutschland auch interviewt, die gesagt hat eben, die Studien bestätigen nicht die Wetterabhängigkeit der Koliken. Wenn man aber mit den Praktikern draußen spricht und gerade mit dem Föhnwetter, die sagen eigentlich alle, sie merken das schon, ja, das mit dem Wetter.
Genau, absolut, absolut. Man müsste halt eigentlich müsste man sich mal wissenschaftlich anschauen, aber es ist am Tag, bevor der Föhn durchgreift, habe ich plötzlich 5 Koliken und oder so am Tag, und dann, ja, das ist einfach so. Sicher heißt es nicht, wenn kein Föhn ist, dass keine Koliken sind, aber diese Häufigkeit ist einfach ganz klar da.
Das sind halt die Erfahrungswerte, die man sozusagen einfach aus der Arbeit heraus dann mitbekommt, sozusagen. Ja. Wenn wir gerade beim Thema Koliken sind und auch beim Thema Geburten, wie ist es denn mit dem Bereitschaftsdienst? Weil das ist ja in der Pferdemedizin bekanntermaßen ein Thema. Die Koliken sind nicht immer Punkt 9 in der Früh und die Geburten schon gar nicht. Genau.
Gott sei Dank,
Wie?
mit den Geburten ist es in der Pferdepraxis ja nicht so schlimm wie bei den Rindern oder so, da man ja doch eher mal Schwergeburt hat. Außerdem sind wir jetzt nicht, die Rolle ist jetzt nicht so, dass Pferdezuchtland natürlich, weil die Haflinger, die machen das ja eh allein. Aber gerade die Koliken sind natürlich ein Riesenthema und ich habe mich schon von Anfang an immer bemüht, dass ich möglichst zumindest meine Stammkunden nicht 24/7 bedienen kann, ja. Und dafür habe ich auch schon relativ früh mir eine Kollegin angestellt, dass ich Assistentin habe, dass man das ein bisschen abdecken kann.
Ja, ich denke mal, es ist mit dem Bereitschaftsdienst, wenn man Familie hat, halt auch dann schwierig, wenn man wirklich alleine in der Pferdepraxis steht und
Ja.
das alles alleine abdecken muss. Ja?
Wie gesagt, die ersten 4 Jahre habe ich es wirklich alleine gemacht und wenn ich wirklich mal weg war, Urlaub, habe ich versucht, dass ich eine Vertretung habe auch. Ich habe ja lange Zeit da in Bayern gearbeitet, bei einer großen Pferdefachpraxis und die oder Fahrpraxis. Und da ist die eine oder andere Kollegin hat mir dann in meinen Anfangszeiten ausgeholfen, wenn ich immer weg war. Dann mit dem Jahr, wo meine Tochter auf die Welt gekommen ist, 2013, habe ich dann schon die Verstärkung geholt.
Würden Sie sagen, es ist machbar, ja?
Es ist machbar, wenn man es machen will und wenn man sich, ja, sicher, es ist, wenn man allein ist, ist es auf die Dauer nicht machbar, das ist klar. Aber bis jetzt war es nie so, dass wir so viele waren als Pferdetierärztin, da ging, dass man sich wirklich auch mit einem Dienstrat oder so helfen hätte können. Ja. Es ist jetzt ein neuer Kollege dazugekommen, der ist da sehr engagiert, der wird das gern, aber es ist dann, zwei sind auch noch kein Dienstrat, also. In Tirol, das ist einfach nicht so groß. Wir haben ja nun die Lobby, das Land Tirol hat jetzt beschlossen, es unterstützt die veterinärmedizinische Versorgung am Wochenende und Bereitschaftsdienste werden jetzt bezahlt, aber explizit nur für Kleintier- und für Nutztierbereich, nicht für den Pferdebereich, ja.
Ja, was man ja auch sozusagen von der Pferdemedizin mitkriegt, eben Stichwort, man möchte ja auch immer da sein für die Kundinnen und Kunden. Es ist ja so, dass oft die Besitzerinnen und Besitzer auch gerne Spezialistinnen beiziehen oder Spezialisten, die teilweise von weit her kommen. Wie schafft man denn diesen Spagat als Haustierarzt mit den sozusagen Spezialistinnen und Spezialisten, die ja auch die Fälle dann bearbeiten?
Ja, in der Tat braucht das der moderne Pferdesport, Pferdebesitzer oder Besitzerin heutzutage zumindest 3 Tierärzte. Zumindest. Ich sag den einen, der immer schnell da ist, wenn es brennt, dann einen Orthopäden und einen Zahnarzt und einen Chiropraktiker und es sind jetzt schon 4. Ja, aber es gibt auch die andere Seite, gibt auch viele, viele, also ich bin stolz darauf, dass ich eigentlich sehr viele Stammkunden habe, die wirklich bei mir mal anrufen, egal was sie haben. Primär, man kann nicht immer alles selber machen, das ist klar. Es braucht Spezialisten, aber man kann dann auch entsprechend überweisen.
Ich denke, ein Vorteil ist halt schon, wenn man als Stammtierarzt einen Betrieb oder ein Tier besucht, dass man das auch besser dann kennt
Ja, natürlich.
und dadurch vielleicht den allgemeinen Zustand anders beurteilt, wenn man das. Also ich kenne das von den Hunden und den Katzen, die ich gut kenne und regelmäßig sehe. Wenn der bei der Tür einer geht, dann sehe ich schon doch auch, wie es dem geht. Ja.
Ja, natürlich ist es so. Das ist ganz klar so. Da gibt es nichts darüber zu reden, aber es ist wirklich heutzutage in vielen, also gerade wenn es Richtung Amateursport, sagen wir so, geht, die wirklichen Profis, die sind schon sehr froh, wenn sie ihren Tierarzt haben, der nur sich um sie kümmert und die schauen auch darauf.
Wo wir gerade über die Sportmedizin reden, sehen Sie da schon Unterschiede in der Betreuung von den Pferden? Also sozusagen, dass man auf bestimmte andere Themenbereiche hat in der Sportmedizin, die da stärker im Vordergrund stehen. Eben zum Beispiel kann man prophylaktisch Verletzungen vorbeugen oder einer Überforderung vorbeugen. Ist man da als Tierarzt mehr in der Prophylaxe als bei anderen Fällen vielleicht in der Sportmedizin?
Bestimmt, ja, wobei man da ja schon schön, wenn man als Tierarzt da immer beigezogen würde, glaube ich. Also, das ist ja auch sehr viel das Thema, gerade Physio ist natürlich auch nicht so leicht. Und die Leute haben teilweise Geräte, die sie nutzen, von Magnetfeld irgendwie bis hin zu ominösen Decken und so weiter. Also die versuchen auf diese Richtung, wird alles Mögliche verwendet, um da Prophylaxe zu treiben. Ja, wären wahrscheinlich gescheiter, wenn da ein Tierarzt dran wäre. Und das wird im professionellen Bereich sicher auch so gelöst. Ne?
Was erlebt man da so, weil Sie ja auch als Turniertierarzt viel tätig sind? Was erlebt man so bei den Turnieren als Tierarzt?
Ja, viel tätig ist relativ. Also wie gesagt, wir sind in Tirol so ein bisschen das Nirvana des Pferdesports. Da gibt es einmal zwei ganz große verschiedene Bereiche. Das eine sind die Kollegen, die tätig sind bei den Turnieren, die durch den internationalen Verband ausgetragen werden. Also ich sage es nicht internationale Turniere dazu, weil im nationalen Bereich ebenso viel internationales Starterfeld da ist und meistens noch viel mehr Pferde bei manchen Turnieren als auf dem internationalen oder auf dem FBI-Turnier. Aber die Tierärzte-Geschichte ist ganz eine andere. Während der bei der FBI ja wirklich sei mal den behandelnden Tierarzt haben, der pro 200 Pferde durch einen weiteren ergänzt wird und die kontrollierenden Tierärzte und nach noch Dopingkontrollen und so weiter, haben wir im nationalen Bereich, und bei mir geht es nur um den nationalen Bereich, ja, der Pferdesporttierarzt, man muss ja mittlerweile, Gott sei Dank, ich gehe schon seit 10 Jahren oder noch länger, eine Ausbildung machen, um Turniere betreuen zu dürfen. Aber es ist tatsächlich so, dass man nur bei Turnieren, wo gesprungen wird, wo Hindernisse überwunden werden, auch wirklich vor Ort sein muss. Bei Dressur, Western, Voltigieren und so weiter muss man eigentlich gar keinen Tierarzt haben als Veranstalter.
Ah, wirklich?
Man ist gut beraten, wenn man zumindest einen in Rufbereitschaft hätte, aber das ist vom Reglement her nicht geregelt. Ja.
Ah, wirklich? Okay, das ist spannend, ja.
Und auch die Anwesenheit auf Springturnieren und so weiter ist natürlich jetzt relativ unterbezahlt. Also es heuer ist eine Erhöhung passiert. Ich glaube, wir kriegen jetzt 350 netto am Tag. Das Mal ist immer 200 netto am Tag. Also man hat gesagt, wenn man den Sport liebt, dann macht man das und für seine Stammkunden macht man das. Und bei mir, wenn ich dann selber irgendwie reiterlich beteiligt bin, dann sowieso kein Thema, dann ist das fein, wenn man das mitmachen kann. Aber ja, so grundsätzlich ist es natürlich kein einträglicher Job. Was dort passiert, dann ja, es kann sein, dass man die ganze Woche nur rumsitzt und gar nichts passiert. Aber wir hatten auch schon Turniere, wo wirklich Verletzungen passieren, Stürze, Koliken natürlich, kann man zum Turnier auch mal erwischen. Das ist so das meiste. Oder man kann hier und da mal auch ein guter Mittel verkaufen oder so.
Das heißt, Sie wären auch tatsächlich von der Beratung her angesprochen, dann bei den Turnieren.
Schon sehr oft, ja. Vor allem, wenn Leute aus Gegenden kommen, wo sie jetzt vielleicht nicht wirklich einen Pferdekollegen parat haben und Ding, da kann ich schon oft mal Ordination halten, da auf dem Turnier auch. Also das habe ich schon
Das
öfter
wird dann
mal.
genützt, dass Sie da vor
Das
Ort
wird dann
sind.
genützt, ja, dass man da eh rumsteht. Und da habe ich schon Leute, die haben Pferde mitgebracht, die dann gar nicht irgendwie auf dem Turnier waren oder angemeldet waren oder gelaufen sind, sondern nur rein, um sie anschauen zu lassen. Ja.
Ah, das gibt's auch. Das heißt,
Ja, ist auch schon vorgekommen.
wird das Geld sozusagen eingeplant, ja?
Ja, genau. Haben wir auch schon gehabt.
Weil Sie gesagt haben, selber reiterlich tätig. Sie sind tatsächlich selber reiterlich tätig. Immer noch.
Ja, es ist im Moment gerade nicht so. Wir müssen ein bisschen an Generationswechsel drehen, weil meine Pferde, die sind jetzt schon 17 und 21. Die haben zwar jetzt noch einen Job, aber der heißt jetzt, sie müssen meiner Tochter das Reiten beibringen. Und da hat sie zwei gute Professoren jetzt. Und wir haben, also meine Frau und ich, wir haben ein Experiment gewagt. Wir haben uns vor 4 Jahren ein Fohlen gekauft. Ja, das ist eine
Oh.
Wundertüte, natürlich mit gutem Papier und so, aber da weiß man nie, was rauskommt. Und der ist jetzt vierjährig und ist jetzt seit 3 Monaten unterm Sattel. Und jetzt schauen wir, es wird, ist noch nicht bei mir, aber dann geht alles wieder von vorne los. Ja.
Jetzt
Schauen wir.
spannend. Wenn wir jetzt so bei Alltagsfällen und was man so Spannendes erlebt wären, und auch in Tirol ja bekanntermaßen die Betriebe nicht immer sozusagen in der Ebene an der Autobahn liegen. Ja. Wie ist denn das so mit den Fahrten zu jeder Jahreszeit und Tages- und Nachtzeit? Es ist ja nicht gegeben, dass man jeden Ort auch immer erreichen kann, sage ich mal im Winter. Ja. Und man kann dann auch vielleicht nicht immer sagen, das Pferd muss in die Klinik und kann jetzt in die Klinik. Wie geht man denn mit solchen Fällen um? Man muss ja dann oft spontan umdisponieren, ein bisschen.
Ja, Gott sei Dank, sagen wir mal, mit Allradfahrzeug kommt man mittlerweile, ich weiß nicht, ob man das jetzt auf den Klimawandel schieben kann oder nicht. Also sind die Winter Gott sei Dank jetzt nicht mehr so dramatisch, dass man nicht irgendwo gar nicht mehr hinkäme. die Leute, die ein bisschen so in den Tälern wohnen und Pferde haben, die sind natürlich auch sehr, jetzt soll ich sagen, Kummer gewöhnt in der Hinsicht und schon alle, die fahren also bei jedem Wetter in die Klinik, kann man schon so sagen, aber natürlich macht man hier und da mal schon so tolle Sachen, dass man eine Gastroskopie machen irgendwo am Berg oben, wo es keinen Strom gibt und unter freiem Himmel mit nur mit Akkubetrieb und das sind aber dann coole Sachen, ja. Sowas macht's dann aus. Da sage ich dann, ja, hat man Spaß dabei. Oder ich habe auch schon, was haben wir denn schon gemacht? Kastrationen im Pferdetransporter drin, weil die Leute da ja aus der Wiese gar nichts hatten. So von kleinen haben wir auch gemacht, ja. So.
Das heißt, weil wenn jetzt hier sozusagen Kolleginnen und Kollegen, junge zuhören, die überlegen, in die mobile Pferdepraxis zu gehen, man muss schon dann sehr flexibel sein, ne?
Gewisses Improvisationstalent schadet nicht, sagen wir so. Was halt auch abenteuerlich ist, wenn man wirklich dann im Winter dann zum Koliker fährt um Mitternacht und es schneit und irgendwo nach das tiefste Sellrental rauf oder so, da ist die Fahrerei ist dann schon oft mal mühsam, ja.
Und das heißt, wie geht man davor, wenn man jetzt so spontan eine OP im eigenen Pferdetransporter aufstellen muss?
Ja, man muss halt schauen, dass das Ding sauber ist und immer bereit steht, aber es ist ja nicht der Not-OP oder so. Ich meine, Kastration kann ich planen. Es ist wie immer, man braucht ein gutes Team, oder? Und dann hat es schon hin. Also, es geht natürlich nur bis zu einer gewissen Größe von Tieren. Man hat sein Zeug beieinander, man hat Licht und man hat es trocken und sauber und ja. Nachdem wir das meistens so in Knien machen und so, kann es auf der Rampe dann machen, dann ist kreuzschonender, ja.
Halt ein bisschen frisch. Also vielleicht ist auch ein Tipp an angehende Pferde, die jetzt ihnen warm anziehen.
Das sowieso.
Wenn Sie jetzt den jungen Kolleginnen und Kollegen Tipps und Tricks mitgeben könnten, was hätten Sie gewünscht, dass Ihnen jemand sagt, wie Sie angefangen haben?
Gott sei Dank, wie ich angefangen habe, also jetzt ganz angefangen habe, da habe ich Gott sei Dank gute Support gehabt da in Deutschland. Da eigentlich hat man da alles genannt. Wir wissen halt, wahrscheinlich ist es mittlerweile vielleicht hoffentlich besser geworden. Also die jungen Kollegen, die ich jetzt schon miterlebt habe, auch bei mir, sind ja wirklich sehr, sehr schon top ausgebildet, muss ich sagen. Praktisch gesehen. Auch wenn sie von der Uni kommen, sicher. Ich meine, das ist eh klar. Zeitmanagement ist wichtig.
Ja, was ist Ihr Tipp zum Überleben von diesem Selbstständigsein-Stress? Ich finde schon, die Selbstständigkeit macht einen gewissen Druck, weil man ja nicht ausfallen kann oder will, ja.
Ja, natürlich. Man darf nicht ausfallen, kann nicht ausfallen und bis jetzt ist mir auch nicht passiert, Gott sei Dank, dass ich länger ausfalle. Und ich hätte immer alle jungen Kolleginnen Thema Ding alle immer extrem gut und motiviert und Ding. Also das oft heißt, die wollen alle nicht mehr arbeiten und so weiter, kann ich in keinster Weise irgendwie unterschreiben.
Das ist schön, dass das auch mal jemand sagt. Ja, das ist wirklich ja.
Na, wirklich, gerade in unserem Bereich. Also ich meine, ich habe jetzt andere Kollegen, Kolleginnen erlebt, die, oder nicht erlebt, das ist ja auch alles legitim, wo die sich selbstständig machen und dann sagen, okay, naja, ich arbeite aber nicht am Wochenende, am Abend auch nicht. Und ich mache nur Däne oder so. Kann ich es planen? Sicher allein legitim.
Genau, man muss schauen, was man selber leisten kann auch für einen längeren Zeitraum, ja.
Aber natürlich so diese klassische Form, oder wenn ich Notfälle betreuen will und Ding dann. Ist es natürlich nach wie vor alleine, meines Erachtens, auf die Dauer nicht machbar, ne?
Würden Sie sagen, dass unser Beruf und auch gerade mit den Pferden, dass es schon sehr viel persönliche Leidenschaft braucht dafür?
Unbedingt. Im Grunde ist es aber, glaube ich, in jedem Beruf fast so. Wenn man sich selbstständig macht, wenn man da irgendwie was erreichen will. Viele wollen ja dann irgendwie als Jugendliche, wenn man reitet und Ding, dann will man Profireiter werden oder irgendwie in dem Sport arbeiten als Trainer oder Dinge. Aber das Problem dabei ist, dass wenn man mal sein Hobby zum Beruf macht, dann hat man halt kein Hobby mehr. Ja. Und ich habe mir den Hobbycharakter des Reitens schon immer erhalten wollen und Dinge. Und von dem her klingt mir das recht gut. Also man ist doch im Stall und das ist, man hat immer was zum Arbeiten dort und man kann seine Pferde trotzdem irgendwie unterbringen und
Aber das heißt, Sie können das noch trennen und es macht Ihnen das Hobby noch Freude. Es ist nicht sozusagen die Weiterführung vom Beruf.
ja, natürlich mischt sich das, klar. Wenn ich in den Stall komme und mal reiten will, dann kommen zuerst mal drei Leute auf mich zu und sagen, kannst du mal das schnell schauen und das schnell machen und den schnell impfen, oder? Das ist so, okay, aber damit muss man einfach leben. Aber wenn ich dann machen kann, dann passt das schon. Oder ich brauche kein schlechtes Gewissen haben, dass ich irgendwie am Donnerstagvormittag hänge ich immer im Stall rum. Andere Leute müssen jetzt in ihrem Büro sitzen, damit sie ihr Geld verdienen und so. Und ich kann da im Stall rumdenken und meine PDA machen und dann nebenbei kann ich ein bisschen was arbeiten. Ist super.
Ein Thema, das oft von sozusagen, wenn man anfängt in der Pferdepraxis, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, auch gefürchtet ist, ist das Thema der Anästhesie, weil die ja doch sehr individuell unterschiedlich ist bei den Pferden. Haben Sie da auch die Erfahrung gemacht, dass das irgendwie manchmal schwierig ist, die richtige Anästhesie zu finden, sei es jetzt für eine Zahnbehandlung oder für eine Narkose, oder hat man da sozusagen ein Schema und das, was man immer anwendet und das dann auch gut funktioniert?
Naja, also gerade was die ganzen Zusammenhänge und so weiter, wenn es jetzt alles, was Standnarkose betrifft, also Sedierung, denke mal, da haben wir heutzutage wirklich so gute Mittel und denke, das ist alles machbar. Vor allem, wenn man die Pferde kennt, dann, gell? Weil es ist ja gar nicht so sehr, dass ich sage, ich muss das nach Gewicht jetzt dosieren und so, sondern schon eher nach Charakter oft oder nach Rasse natürlich auch. Aber das ist alles kein Problem und das lernt man auch gut genug auf der Uni, glaube ich. Wenn es jetzt nach Vollnarkose geht, im freien Felde und so, das ist schon ein bisschen special. Ich denke, dass man da ein bisschen ein gutes, wenn man ein gutes Schema hat, da habe ich Gott sei Dank eben von meiner Tätigkeit in Deutschland da ein gutes Regime mitbekommen, das relativ einfach handelbar ist und gut funktioniert. Wenn man sowas hat, dann ist man der Winner. Aber das kann schon natürlich schwierig werden.
Das da hilft schon, wenn man sich austauscht mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen am Anfang.
Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon. Ja. Also es ist auch so, dass ich meine, gerade Vollnarkosen in Feldnarkosen und so, wo man es auch lernt und aber dann doch viele da sich da nicht drüber trauen dann.
Gerade bei Sportpferden ist es ja so, dass sehr viel, eben wie wir schon gesagt haben, in die Prophylaxe auch investiert wird. Und andererseits, wenn dann etwas passiert wird, heißt es dann oft relativ schnell, dass das Pferd jetzt nicht mehr für den Sport einsetzbar ist. Wie stehen Sie denn dazu?
Ja, Prophylaxe ist schon eine Sache, aber vielfach werden ja eigentlich Probleme, die eigentlich keine medizinischen sind, sondern die eigentlich durch gutes Reiten, wie man es schon sagt, unter Anführungszeichen, richtiges Management gar nicht erst auftreten würden, Rittigkeitsprobleme, leichte Lahmheiten, Taktunreinheiten und so weiter, werden ja dann oft zum Tierarzt getragen, der natürlich dann auch seine Sache machen muss. Und es werden ja eigentlich unterm Strich ziemlich viele Pferde behandelt mit diesen jenen, die eigentlich gesund sind. Ja. Wir behandeln relativ viel gesunde Pferde, glaube ich, in der Pferdepraxis. Dafür auf der anderen Seite, wenn sie dann wirklich irgendwie drüber was haben oder mal in die Jahre kommen, sagen wir 14, 15, 16, wo man sagt, okay, jetzt ist er eigentlich erst richtig gut, aber hat halt schon die eine Arthrose da wird dann relativ bald mal gesagt, ja, okay, das wird nichts mehr, denn den kann man für den Sport nicht mehr einsetzen. Und der soll auf die Wiese gehen, aber gerade da sollten wir doch als Tierarzt dann ansetzen und dem Pferd dann doch noch so weit helfen, dass es noch ein bisschen einen Job machen kann, zumindest, wenn es auch nicht vielleicht dasselbe ist.
Wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Also wenn man jetzt einer Pferdebesitzerin oder einem Besitzer sagen muss, einerseits, das Pferd hat vielleicht jetzt gar nicht unbedingt ein medizinisches Problem, sondern das liegt am Management oder am Reitstil. Das ist doch eine heikle, sagen wir, eine heikle Kommunikation.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und wenn man die Leute kennt und Dinge, da gibt es natürlich welchen, denen kann man das direkt einfach reinsagen. Und bei anderen weiß man eigentlich von vornherein, dass das wenig sinnbringend ist und dann muss man halt einfach seinen Job machen und es hat dann wenig Sinn, die Leute irgendwie zu vergraulen.
Und das heißt, man kann auch dann versuchen, das Pferd muss jetzt auf die Wiese, weil es geht nicht mehr, durchaus auch entgegenzuwirken.
Ja, finde ich schon. Also bin da schon immer einer, der dann sagt, ja, okay, jetzt probieren wir das oder machen wir das. Vielleicht geht's dann doch nochmal und vielleicht kann er auch dann Dressur gehen. Ich bin der Meinung, dass die Pferde brauchen einfach einen Job, so wie wir alle irgendeine Aufgabe brauchen, gell? Also ich meine, sicher irgendwann ist genug, das ist eh klar, aber gerade so im jüngeren Bereich noch oder wie meine jetzt sind mit 17 und Ding, also da kämpfe ich schon darum, dass die Pferde noch irgendwas machen können. Ja.
Rückblickend, wenn Sie auf Ihre Karriere zurückschauen, würden Sie es nochmal machen?
Ja.
Würden Sie nochmal so entscheiden?
Ja. Hundertprozentig. Das ist diese Jammerei und wir sind so arm und mag ich gar nicht. Na, hundertprozentig. Ja.
Das ist schön zu hören. Fällt Ihnen noch was ein, was wir vergessen haben oder eine Botschaft, die Sie noch unterbringen möchten?
Das ist jetzt, was das halt ganz ein bisschen kombiniert ist. Ich bin ja nicht der einzige reisende Tierarzt, sondern wir haben ja heuer als Premiere in Österreich, in Linz-Emilsberg, eine Weltmeisterschaft der springreitenden Tierärzte. Ende Juli. Ja.
Na, wirklich sehr lustig.
Das ist der Kollege Schönberg, Alexander, aus Linz, der das veranstaltet, zusammen mit dem Helmut Moritzer vom Linzer Pferdefestival. Und die haben heuer erstmal eine Weltmeisterschaft. Ja. Und da dürfen alle Tierärzte und auch Studenten der Veterinärmedizin, glaube ich, sind auch zugelassen als Teilnehmer. Man muss so mit der 20 reiten, also ist ganz, ganz eine witzige Geschichte.
Wir werden da den Link in die Shownotes dazugeben. Wer sich jetzt dafür interessiert, kann dann direkt dort hinklicken. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, danke für das Interview.
Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.